Einen guten Morgen auch von mir. Ich kann mit dem Thomas noch anschließen, was er zu Beginn gesagt hat. Es ist schön, dass wir zumindest in der Form uns jetzt wieder treffen dürfen, treffen können, gemeinsam Gottesdienst feiern können. Aber uns noch recht ungewohnt ist und auch ein bisschen traurig ist, so Lichtereien zu sehen. Aber ja, besser wie nichts. Und wir haben wirklich diese Möglichkeit, dass wir uns eben hier treffen, dass wir aber auch über Internet diesen Gottesdienst gemeinsam verfolgen. Die Lieder habt ihr daheim mitsingen können und wie der Thomas schon gesagt hat, wir werden heute eine Predigt aus dem Psalmen hören, also unsere Predigtreihe vom 2. Timotheusbrief, die ist vor 2 Wochen abgeschlossen worden und wir starten jetzt eine neue Predigtserie mit dem Thema in den Psalmen Jesus sehen. Und gerade jetzt in einer Zeit, die sehr herausfordernd ist, die für viele alles andere als einfach ist, ja, doch eine weltweite große Krise, aber bei uns in Österreich, viele haben die Arbeit verloren, viele sind einsam, viele Familien sind mehr als herausgefordert, sind müde, also ja, auch wenn es uns recht gut gegangen ist, aber das ganze Homeschooling und so weiter, es war zart und du kannst die Leute nicht treffen, du kannst die Gemeinde nicht sehen, die Kinder haben keinen Kontakt mit den Leuten aus der Kinderstunde und. Es ist alles nicht so einfach und wenn man mit Leuten redet, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das meiste, was ich als Reaktion bekomme, ist, es ist bedrückend, es ist mühsam, ich mag nicht mehr, es ist nervend. Die Stimmung ist alles andere als die beste. Und gerade in so einer Zeit ist wichtig, hört und liest man auch immer wieder Nachrichten, es ist wichtig, an was Gutes, was Positives zu denken, was Ermutigendes zu machen, tu was, was dir gut tut und so weiter. Und was ist das Beste für uns als Christen, für uns als Gemeinde? Das Allerbeste, was wir machen können, ist, was dort steht auf der Folie, in dem Psalmen Jesus sehen, auf Jesus schauen. Das ist das, was wir machen können, den Blick auf Jesus richten. Er ist derjenige, der uns ermutigen will, der uns begegnen will, der uns berühren will, der uns Hoffnung geben will. Und ich weiß es nicht, wie es euch geht, aber allein von dem, was wir jetzt gesungen haben oder was wir in den Bibelversen gelesen und gehört haben, mir hat das sehr ermutigt, das hat mein Herz berührt, es tut gut, auf Jesus zu schauen und an das zu denken, was er für mich, was er für uns, was er für jeden von uns gemacht und getan hat, wie sehr er uns liebt und wie er in unserem Leben wirken und handeln will. Und das wollen wir jetzt machen. Wir haben vor Weihnachten haben wir so eine Predigtserie gehabt, wo wir auf Prophezeiungen geschaut haben, wo wir gehört haben und gesehen haben, was sagt das Alte Testament über den kommenden Messias voraus. Und jetzt wollen wir mit dem Alten Testament weitermachen und wollen in die Psalmen schauen. Eben unter dem Thema in den Psalmen Jesus sehen. Und der erste Psalm, den wir uns anschauen wollen, den wir gemeinsam lesen, ist eben Psalm 2. Wer Bibel da hat, könnt ihr es gerne aufschlagen und auch zu Hause. Und dann wollen wir diesen Psalm uns gemeinsam anschauen. Bei mir ich lese dann aus der neuen Genfer Übersetzung vor und da ist die Überschrift, der von Gott erwählte König. Und das trifft sehr, sehr gut. Und der bekannte Prediger Spurgeon hat einmal gesagt, der Psalm 2 ist der sogenannte Königspsalm des Messias. Und die Psalmen, die wir uns jetzt anschauen werden in dieser Predigtserie, sind die sogenannten messianischen Psalmen, die eben prophetisch auf Jesus als den Messias, aber eben auch als König hinweisen. Und heute schauen wir uns eben zuerst Psalm 2 an. Und da werde ich den Text einmal vorlesen. Weshalb geraten die Nationen in Aufruhr? Warum schmieden die Völker Pläne, die doch zum Scheitern verurteilt sind? Die Könige dieser Welt stehen zum Angriff bereit und die Machthaber verbünden sich miteinander zum Kampf gegen den Herrn und gegen den König, den er gesalbt hat. Befreien wir uns endlich von ihren Fesseln, sagen sie. Lasst uns die Ketten der Abhängigkeit zerbrechen. Doch der im Himmel thront lacht, der Herr spottet über sie. Dann aber herrscht er sie an im Zorn. Ja, sein glühender Zorn versetzt sie in Schrecken. Er spricht, ich selbst habe meinen König eingesetzt, hier auf dem Zion, meinem heiligen Berg. Dann spricht der König, ich gebe den Beschluss des Herrn bekannt. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Nenne mir deine Forderung, ich will sie erfüllen. Ich gebe dir alle Nationen zum Erbe, Die Erde bis an ihr äußerstes Ende soll dein Besitz sein. Zerschmettere die Völker mit eisernem Zepter, zerschlag ihren Widerstand, wie man ein Tongefäß zerschlägt. Und nun kommt zur Einsicht, ihr Könige der Welt, lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dient dem Herrn mit Ehrfurcht, zittert vor ihm und jubelt ihm zu. Erweist Ehre seinem Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr auf eurem falschen Weg umkommt. Denn schnell wird sein Zorn zu Feuer, das euch verzehrt. Glücklich zu preisen sind alle, die Schutz bei ihm suchen. Ja, ist ein sehr spannender, sehr herausfordernder Text, mit dem wir uns da heute befassen wollen, auf den wir gemeinsam schauen wollen. Und ich weiß vom Gerhard, eine gute Predigt hat normal immer 3 Punkte. Heute probieren wir es mit 4, weil wir einen Psalm dadurch besser verstehen und haben eben diese einzelnen Abschnitte in diesem Psalm sehr, sehr gut strukturiert. Also zuerst der Aufstand der Völker, wo wir davon lesen, dass die Menschen, dass die Herrscher der Welt, dass die Könige, dass die Richter sich gegen Gott auflehnen. Dass die Völker diesen Plan spinnen, dass sie ja gegen Gott und gegen seinen Gesalbten, gegen seinen König kämpfen. Und wie bei allen prophetischen Schriften, prophetischen Versen, gerade auch beim Psalmen, ist es wichtig, dass wir immer schauen, okay, was ist der historische Kontext? Was ist die prophetische Aussage dahinter? Und das ist oft gar nicht so einfach zu verstehen. Wir haben beim Psalm 2 haben wir jetzt keine Info direkt geschrieben, dass der Psalm von David ist, wie es bei vielen anderen Psalmen gleich zu Beginn davor steht. Aber wenn wir im Neuen Testament nachschauen, dann findet man in der Apostelgeschichte eine ganz interessante Stelle, wo die Christen, wo die Jünger sich treffen, wo die Verfolgung gerade anbricht und dann beten sie zum Gott, zum Herrscher des Himmels. Und dann sagen sie eben, Apostelgeschichte 4, 24 bis 26 beten sie, du bist es auch, der durch unseren Vater David deinen Diener geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte, was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Also die Jünger zitieren genau diesen Psalm hier im Gebet, sagen eben, David hat es prophezeit, dass diese Zeit kommen wird, dass die Völker, die Nationen werden sich auflehnen, werden zum Kampf rufen gegen Gott, gegen den Herrn selber, aber auch gegen seinen Gesalbten. Und sie beten dann weiter, Verse 27 bis 28. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Also da erwähnen sie, dass diese Prophezeiung vom König David zur Zeit Jesus eben erfüllt worden ist. Wir sehen das ja, wenn wir das Neue Testament lesen, wenn wir die Evangelien lesen, dass schon bei der Geburt von Jesus hat Herodes probiert, diesen angekündigten König töten zu lassen. Er hat alle Kinder töten lassen, um eben gegen diesen König vorzugehen. Aber dann auch bei der Kreuzigung wollten sie eben Jesus, diesen König, beseitigen. Sie wollten ihn ja vom Thron stoßen. Sie wollten gar nicht zulassen, dass er König wird und haben ihn ans Kreuz schlagen lassen. Aber beide Pläne der Menschen, den Messias zu beseitigen, sind fehlgeschlagen. Das hat nicht funktioniert. Jesus ist vom Tod auferstanden. Jesus ist in den Himmel aufgefahren. Jesus ist eingesetzt worden als König zur Rechten Gottes. Er sitzt auf dem Thron, er regiert, er hat alle Macht, er hat alle Kraft. Und deswegen lesen wir auch hier davon, wie eben auch in unserem Psalm, es sind Pläne, die zum Scheitern verurteilt sind. Das sind Pläne der Menschen, wo sie sich auflehnen wollen, wo sie probieren, sich aufzulehnen und gegen Gott zu kämpfen, was aber völlig aussichtslos ist. Es ist komplett unmöglich, nicht möglich, dass ein Mensch, dass Menschen sich gegen Gott auflehnen, dass sie ihn vom Thron stoßen, dass sie ihn besiegen. Und diese Pläne, die sind absolut hoffnungslos, wie wir es bei uns hier im Psalm lesen. Aber die Menschen machen es trotzdem. Warum machen sie es? Sie empfinden Glauben an Gott, Religion, empfinden sie als etwas, was einengt, was fesselt, was Freiheit beraubt. Der Mensch möchte selbst autonom herrschen, regieren, selbst bestimmen. Ich möchte mein eigener Herr sein. Ich brauche keinen Gott, der mir sagt, was ich tun, was ich machen muss. Das ist wie Sklaverei. So empfinden viele, viele Menschen den Glauben an Gott. Und leider muss man sagen, ist ja Religion auch oft genau das. Ich habe viele, viele Freunde, die aus dem Islam kommen, die sagen ganz klar, sie haben Religion so empfunden. Aber es ist nicht nur im Islam so, also wir brauchen nicht nur auf die Religion zeigen, sondern können auch bei uns schauen, in unserem Land, wie viele Menschen erleben Religion als was Zwanghaftes, als etwas, was uns die Freude am Leben nimmt, als etwas, was uns einengt, was uns fremd bestimmt, was uns die Freiheit nimmt und so weiter und so fort. Ich bin mir sicher, wir alle kennen Leute, die diese Einstellungen haben. Vielleicht haben wir auch früher selber gedacht, Glaube ist so etwas. Aber wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, Glaube an Gott ist etwas ganz, ganz anderes. Gerade jetzt in den Psalmen, wir lesen gerade Psalm 2, aber lest mal den berühmten, bekannten Psalm 1 zu Hause, wo genau das Gegenteil beschrieben wird, wo beschrieben wird, wer mit Gott lebt, wer auf Gott vertraut, wer sich nach Gottes Geboten ausrichtet, der wird nicht unterdrückt und versklavt und unterjocht oder was auch immer, sondern der wird verglichen mit diesem Baum, der Frucht bringt. Ja, das ist ein erfülltes Leben, das ist ein Leben, was uns glücklich macht. Und das sagt ja Jesus auch, dass er gekommen ist, um zu befreien, um zu erlösen, um uns seine Liebe zu zeigen, um uns zu helfen, um uns Leben in Fülle zu geben. All diese Dinge, die Jesus uns verspricht. Aber trotzdem ist eben dieser große Aufstand, diese Auflehnung da. Einfach, weil viele, viele Menschen sagen, na, wir wollen das nicht. Wir wollen niemanden, der über uns bestimmt. Dabei wissen wir auch alle, ein Leben ohne Regeln funktioniert nicht. Also jedes Fußballspiel, wenn man ein Fußballspiel macht und man hat keine Regeln bei dem Spiel, das ist frustrierend, das ist Chaos. Da bricht man sich in den Haxen, aber es bringt überhaupt nichts. Oder Straßenverkehr, stellt euch vor, es gibt keine Verkehrsregeln. Also ja, das wäre Chaos pur. Und diese Regeln sind dazu da, dass sie uns beschützen, dass sie uns bewahren, dass sie dem Ganzen einen Sinn geben. Und genauso ist es ja auch mit Gottes Regeln. Und leider eben, wie gesagt, haben viele, viele dieses falsche Bild und deswegen ist auch diese große Auflehnung gegen Gott da. Aber wie reagiert Gott darauf, dass die Menschen ihn ablehnen, dass die Menschen ihn zur Seite schieben wollen, dass die Menschen ihn vom Thron stoßen wollen und die Herrschaft selber an sich reißen? Wir lesen dann ab Vers 4, dass Gott nicht vor Schreck vom Thron fällt und sagt, okay, ich gebe auf, sondern wir lesen da, doch der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wie ich das erste Mal diesen Vers gelesen habe, da war man ein bisschen unwohl. Das passt irgendwie nicht zu dem, was ich von Gott kenne oder wie ich Gott sehe. Gott, derjenige, der auf dem Thron sitzt und die Menschen auslacht, die Menschen verspottet, das passt nicht zusammen. Aber das ist hier auch nicht gemeint. Es geht hier nicht um ein bösartiges Verspotten der Menschen, so dass Gott ja komplett egal ist, was aus den Menschen passiert. Wir wissen, dass Gott ganz, ganz anders ist. Ich stelle mir das ein bisschen so vor, wie wenn der kleine Sohn, der kleine Bub mit seinen 2 Jahren möchte gegen einen Papa im Ringkampf gewinnen und fordert ihn heraus und beginnt zum Boxen und zum Schlagen und er geht ihm vielleicht gerade bis zu die Knie. Da muss der Papa auch lachen oder lächeln. Und da lacht dann auch nicht bösartig aus, sondern es ist einfach komplett lächerlich, dass dieser kleine Knirps jetzt probiert, den Papa zu besiegen. Und so ein bisschen stelle ich mir das mit Gott vor. Ja, er lacht darüber, dass es lächerlich ist, was wir Menschen probieren, als Geschöpfe den Schöpfer, den König, den Herrscher des Universums vom Thron zu stoßen. Und dann wird es aber doch ernsthafter noch einmal. Dann heißt es in Vers 5, dann aber herrscht er sie an im Zorn. Ja, sein glühender Zorn versetzt sie in Schrecken. Das ist jetzt auch wieder ein Vers, mögt man nicht so. Also mir geht's da nicht immer gut, wenn über den Zorn Gottes, über ja seinen Zorn gegenüber der Sünde und so weiter lese, glühender Zorn, wie es hier heißt. Aber wenn wir anschauen, was Gott für uns gemacht hat, wie Gott sich um uns bemüht, wie Gott immer und immer wieder seine Liebe offenbart und probiert, uns zu sich zu ziehen, uns für sich zu gewinnen, Ja, wie er sogar bereit war aus Liebe zu jedem von uns, dass Jesus ans Kreuz geht, dass er seinen eigenen Sohn opfert aus Liebe zu uns. Dass Gott klein geworden ist, Mensch geworden ist, selbst ans Kreuz gegangen ist, aus Liebe zu dir, aus Liebe zu mir. Und die Reaktion der Menschen ist Ablehnung. Bei Jesus sehen wir es besonders gut, wie sie ihn dann verspottet haben, wie sie ihn geschlagen haben, gefoltert haben. Da muss ich sagen, da verstehe ich die Reaktion Gottes. Und ja, ist abstrakt, das zu denken, aber ich als Gott wäre sicher nie so geduldig, so langatmig mit dem Zorn. Ich glaube, ich schon ganz anders reagiert, wenn die Menschen so auf mich reagiert hätten. Und trotzdem ist der Zorn Gottes real. Und wir lesen in der Bibel an verschiedenen Stellen ja auch davon, dass Gott strafen wird, dass Gott ein heiliger Gott ist, dass er ein gerechter Gott ist, der mal richten wird. Und dass dieser Zorn Gottes für die Menschen, die nicht an Jesus glauben, wie wir es in anderen Stellen lesen, dann auch spürbar und erfahrbar wird. Und dann geht's weiter, wo Gott spricht, ich selbst habe meinen König eingesetzt hier auf dem Zion, meinem heiligen Berg. Also trotz aller Pläne und ja, Tricks, die die Menschen probieren, um sich gegen Gott aufzulehnen, hat er seinen Plan durchgezogen. Er hat Jesus vom Tod auferweckt, er hat Jesus in den Himmel geholt, auffahren lassen, er hat ihn zu seiner Rechten gesetzt, als König eingesetzt, als ewiger König, der jetzt schon im Himmel regiert, der jetzt schon durch seine Gemeinde, durch uns, auch sein Reich auf der Erde, wenn auch unsichtbar, aber doch aufbauen will, der aber auch wiederkommen wird als König, als sichtbarer König. Also dieser Plan Gottes, der wird 100% durchgezogen. Das ist absolut gewiss und da kann man überhaupt nichts dran rütteln. Und wir haben eh schon gehört, auch Stelle im Neuen Testament, ganz eine bekannte Stelle im Philipperbrief, wo es eben heißt, deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Und gerade in einer Zeit, wo es so viel Not, so viel Elend, so viel Chaos gibt, soll uns das ermutigen, dass wir wissen, Jesus wird wiederkommen, Jesus wird bald wiederkommen, Jesus kann jederzeit wiederkommen, als wirklich Friedefürst, als König der Könige, der sein Friedensreich hier auf der Erde aufbauen wird. Aber es bedeutet auch für diejenigen, die jetzt nicht an Jesus glauben, dass sie sich mal vor ihm niederwerfen müssen und dass sie dann anerkennen müssen, er ist wirklich der Herr, nur ist es dann zu spät. Dann geht es in unserem Text weiter. Es ist wie so ein Drama, jetzt wechselt es. Zuerst war eben der Blick auf die Menschen, wie sind die drauf, wie reagieren die, was sagt Gott. Und jetzt als Drittes spricht der König, spricht der Sohn selber. Da heißt es in Vers 7, dann spricht der König, ich gebe den Beschluss des Herrn bekannt. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und da wissen wir, das erfüllt sich dann im Neuen Testament, oder es wird dann immer wieder im Neuen Testament betont, an vielen, vielen Stellen, dass Jesus dieser Sohn ist, dass Jesus dieser erhöhte Sohn ist, dieser eingeborene Sohn ist, dass Jesus derjenige ist, ja, von dem es heißt, wir jetzt lesen nur die Hebräerstelle vor, oder hat Gott je zu einem von den Engeln gesagt, oder hat Gott je zu einem von den Engeln gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Also da wird der Blick jetzt auf Jesus, den König, auf den Sohn gerichtet. Und dann lesen wir weiter, nenne mir deine Forderung, sagt Gott zu diesem König, ich will sie erfüllen, ich gebe dir alle Nationen zum Erbe, die Erde bis an ihr äußerstes Ende soll dein Besitz sein. Also auch diese Verheißung wird sich erfüllen, diese Prophezeiung, dass Jesus, wenn er als König wiederkommt, dass er dann über die ganze Welt, über die ganze Erde regieren wird. Dass jedes Volk, jede Nation wird sich ihm unterwerfen und er wird eben dieses Friedensreich aufbauen. Und das ist eine geniale Vorstellung, da dürfen wir uns wirklich drauf freuen, dass wir dran denken, ja, es wird einmal so kommen, das ist kein Traum, das ist keine reine Fantasie, sondern das ist in der Bibel prophezeit, dass auch wenn die Welt immer mehr ins Chaos gleitet und immer mehr abrutscht, dass Gott gesagt hat, mein König wird kommen und er wird sein Reich aufbauen. Und dann der nächste Vers, der uns wieder ein bisschen zusammenzucken lässt, wo es heißt, zerschmettere die Völker mit eisernem Zepter. Zerschlag ihren Widerstand, wie man ein Tongefäß zerschlägt. Das ist jetzt wieder was, wo uns wahrscheinlich nicht so leicht fällt. Was? Da ist von Jesus die Rede. Jesus, unser guter Hirte, Jesus, unser Erlöser, unser Heiland, der soll kommen, um die Völker mit eisernem Zepter zu zerschlagen, zerschmettern, wie es hier heißt, und den Widerstand zu zerschlagen. Das ist aber auch genauso Realität in der Bibel, dass Jesus eines Tages, wenn er wiederkommt, als König wiederkommen wird, aber auch als Kriegsherr und Richter. Und wenn wir das in der Offenbarung lesen, da wird es ganz, ganz deutlich, dass es diesen Kampf geben wird und dass Jesus den Widerstand derjenigen, die nicht an ihn glauben, die ihn ablehnen, zerschlagen wird. Und da finden wir auch im Neuen Testament noch mehr Stellen, die das klar zeigen, dass es auch diese Seite gibt. Ja, Hebräerstelle, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Oder Jesus selbst, der auch sagt, übers Gericht, wo er sagt, fürchtet euch nicht vor Menschen, sondern fürchtet Gott, der Menschen in die Hölle schmeißen wird oder kann. Ja. Und das sind Dinge, wo ein bisschen schwieriger sind, wo wir dann auch drüber nachdenken, okay, was heißt das, wie sehen wir das? Auch drüber nachdenken, wie reden wir davon? Wir haben zum Schluss das Lied gesungen, dass wir die Botschaft allen Völkern, allen Nationen weitergeben sollen. Aber ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich tue mir schwer, über sowas zu reden, dass ich meinem Nachbarn sage, du, es wird das Gericht geben und wenn du nicht an Jesus glaubst, wie klar reden wir davon? Ich habe da die Hosen voll, muss ich ehrlich sagen. Da rede ich lieber über einen guten Hirten und über einen Erlöser. Soll man ja auch. Aber sprechen wir das an? Reden wir mit unseren Bekannten, mit unseren Freunden? Warnen wir sie davor, dass Jesus eben auch als Richter kommen wird? Und das ist der letzte, der vierte Punkt. Eben der Ruf zur Umkehr. Das ist der letzte Abschnitt von diesen Versen, wo Gott praktisch nochmal aufrüttelt, wo er durch den Propheten, durch David jetzt, wo er probiert wachzurütteln und zu sagen, kommt zur Einsicht, ihr Könige der Welt, lasst euch warnen. Also er möchte sie aufwecken, er möchte sagen, hey, ihr seid am falschen Weg. Das ist der Weg, der in die Gottlosigkeit führt. Das ist ein Weg, der ins Verderben führt. Das ist ein Weg, wo ich strafen muss als gerechter Herr. Aber Gott warnt. Und das ist etwas, was wir auch durch die ganze Bibel hindurch sehen. Die Menschen, ist immer die gleiche Geschichte. Die Menschen lehnen sich auf gegen Gott. Gott ruft sie zur Umkehr, Gott segnet sie. Sie lehnen sich wieder auf, Gott ruft sie zur Umkehr, Gott segnet sie. Aber wir lesen auch immer wieder davon, dass Gott straft, dass er Sünde straft. Und das wird er machen. Und jetzt rüttelt er eben hier noch auf. Und das ruft er jedem von uns zu. Dass wir eben wirklich uns auch warnen lassen und dass wir uns immer wieder ermahnen lassen, zu Gott zurückzukommen. Auf Gott zu schauen. Und wir sehen es in der ganzen Bibel, dass Gott ein Gott ist, der wirklich alles dafür gibt, wirklich alles dafür tut, damit er uns zurückgewinnen kann. Gott freut sich nicht, heißt es einmal, glaube ich, im Hesekiel steht es, er freut sich nicht daran, dass er straft, dass er richten muss. Er freut sich darüber, wenn Menschen umkehren, wenn Menschen Buße tun, wenn Menschen zurück zu ihm kommen. Und das war ja auch die Botschaft von Jesus, wie er begonnen hat zu predigen, zu heilen, den Menschen Gutes zu tun. Da hat er zu Beginn immer eine Botschaft gehabt. Er hat gesagt, tut Buße, das Reich Gottes ist nahe gekommen, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Also immer dieser Wunsch, die Leute zurückzuführen. Und das sehen wir wirklich, das ist wie ein roter Faden durch die ganze Bibel durch. Und ich bin mir sicher, dass viele von uns auch darüber berichten können, wie Gott in unserem Leben gewirkt hat, wie er immer wieder seine Gnade gezeigt hat und wie er uns gezogen hat, wie er probiert hat, aus Liebe heraus uns für ihn zurückzugewinnen. Und dann als nächster Vers, dient dem Herrn mit Ehrfurcht, zittert vor ihm und jubelt ihm zu. Also die Herausforderung wirklich für Gott zu leben, ihn anzuerkennen als Herrn, so wie es Jesus sagt, wer mich liebt, der wird auch meine Gebote tun, nicht aus eigener Kraft. Das ist ganz, ganz wichtig. Das, was hier steht, da geht es nicht um Religion, da geht es nicht um Gesetzesfrömmigkeit. Wir müssen jetzt das und das und das und das alles machen. Nein, wenn wir mit Jesus leben, wenn Jesus in unserem Herzen ist, wenn Jesus in uns wirkt und handelt, dann wird das die Reaktion davon sein. Dann werden wir Ehrfurcht vor Gott haben. Dann werden wir ihm gerne dienen. Dann werden wir Respekt vor ihm haben. Wir werden ihm aber auch zujubeln. Da geht es auch um Gefühle. Glaube ist nichts, was nur intellektuell ist. Glaube ist auch etwas, das soll uns begeistern. Wenn wir Jesus erkennen, da haben wir wirklich allen Grund dazu, dass wir ihm zujubeln, dass wir begeistert ihm nachfolgen, dass wir mit ihm leben und dass wir einfach ein ansteckendes, begeisterndes Christsein führen. Und dann Vers 12, erweist Ehre seinem Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr auf dem falschen Weg umkommt. Denn schnell wird sein Zorn zu Feuer, das euch verzehrt. Dann nochmal die Warnung geben, kehrt um, denkt daran, es gibt den Zeitpunkt, wo es kein Zurück gibt, ja, Point of No Return. Und das warnt Jesus. Er sagt, heute ist der Tag des Heils, heute ist Zeit der Gnade, aber irgendwann ist es zu spät. Irgendwann wird Gott wiederkommen und dann wird er richten. Und deswegen ermahnt er uns in seinem Wort immer wieder so dringlich, dass wir uns ja, heute abkehren von unserem falschen Weg, von dem Weg ohne Gott, dass wir zu ihm zurückkehren. Und das ist eine Einladung an jeden Einzelnen von uns. Vielleicht gibt es Dinge in unserem Leben, die wir auch bereinigen müssen wieder, wo wir vor Gott hinbringen sollen. Ja. Und zuerst haben wir gesungen, führ mich an das Kreuz. Und das ist genau diese Schnittstelle, das ist der Punkt, da müssen wir hin. Jeder von uns ist eingeladen, immer und immer wieder zum Kreuz zu gehen. Dinge zu bereinigen, um Vergebung zu bitten. Die Einladung von Jesus hier anzunehmen, vielleicht das erste Mal, wenn wir noch nicht an Jesus glauben oder noch nicht mit ihm leben. Und dass wir uns immer wieder auch persönlich die Frage stellen, ja, ist Jesus wirklich der Herr und König meines Lebens? Und dann zum Schluss noch die wirklich schöne Verheißung, glücklich zu preisen sind alle, die Schutz bei ihm suchen. Also da spricht nochmal Gott wirklich diese Verheißung aus. Gott möchte retten, er möchte schützen, er möchte nicht strafen. Er lädt uns ein dazu, zu ihm zu kommen, um Vergebung zu bitten, neu anzufangen mit ihm. Seine Arme sind ausgestreckt. Jesus hat das auch gesagt. Immer wieder hat er probiert. Er hat seine Arme ausgestreckt und wollte alle sammeln zu ihm hin. Aber er zwingt nicht. Er zwingt niemanden zu sich in die Gemeinschaft mit ihm. Er bietet es nur an. Aber er ist auch so klar. Er sagt auch, was die Konsequenz davon ist, wenn wir es ablehnen, wenn wir es eben nicht annehmen, wenn wir ihn nicht für unsere Schuld bezahlen lassen. Die Bibel sagt klar, der Zorn Gottes hat Jesus am Kreuz getroffen. Und ich finde den Blick aufs Kreuz so wichtig. Der Zorn Gottes ist nichts, was mir jetzt in Angst und Schrecken versetzen muss, wenn ich aufs Kreuz blicke und wenn ich weiß, Jesus, du hast meine Schuld, du hast meine Sünde da ans Kreuz mitgenommen. Du bist zerschlagen worden, heißt im Jesaja, wegen mir, wegen meiner Schuld. Und dann weiß ich, dass mir jetzt diese Verheißung gilt. Glücklich zu preisen sind alle, die Schutz bei ihm suchen. Ich suche es nicht bei mir. Ich suche es nicht, weil ich probiere, ein frommes Leben zu führen, weil ich probiere, ein gutes Leben zu führen, sondern ich suche es bei Jesus. Und dann soll ich aber nicht dabei stehen bleiben, sondern, wie wir zuerst gesungen haben, das letzte Lied, wir sollen es weitersagen. Und das wünsche ich mir auch, wenn wir bereits mit Jesus unterwegs sind, wenn wir das angenommen haben, was Jesus für uns getan hat, wenn Jesus unser Herr und Heiland ist, dann lassen wir uns anstecken von den ersten Christen, von den Aposteln, wie es Paulus an die Korinther zum Beispiel schreibt. 2. Korinther 5, Vers 11. Wir wissen also, wie wichtig es ist, in Ehrfurcht vor dem Herrn zu leben, vor dem wir einmal Rechenschaft ablegen müssen. Deshalb bemühen wir uns, Menschen von seiner Botschaft zu überzeugen. Und dann in Kapitel 5, 20 und 21 noch, deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Also nochmal ganz, ganz klar, es ist nicht eigene Leistung, dass wir vor Gott bestehen können, sondern Jesus hat aus seiner Liebe zu uns alles getan. Er hat uns diese Gerechtigkeit ermöglicht. Er hat am Kreuz bezahlt und bietet uns jetzt dieses Leben an. Er bietet uns die Vergebung an. Und sein Ruf zur Umkehr, sein Ruf an die Menschen, die jetzt noch nicht an ihn glauben oder die sich von ihm entfernt haben, der ist auch heute noch aktuell. Er möchte auch heute die Menschen zur Umkehr rufen. Aber wie macht er das? Das macht er nicht, indem er Engel schickt, indem er Engel aussendet, damit die Botschaft verkünden, sondern wie es hier in dem Vers eben heißt, Gott ruft durch uns. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Gott möchte uns, jeden von uns, Gott möchte uns als Gemeinde gebrauchen, dass wir hinausgehen. Und beten wir dafür. Beten wir für Gelegenheiten, dass Gott uns Leute schickt, die offen sind, die noch nicht umgekehrt sind, dass Gott uns Mut gibt, diese Botschaft auch weiterzusagen, dass er uns Liebe schenkt für diese Menschen. Und beten wir dafür, dass wir erleben dürfen, dass viele, viele Menschen in unserem Umfeld, in unserer Stadt, in unserem Land diese Botschaft annehmen, dass sie einen Blick aufs Kreuz richten, dass sie zu ihm umkehren und dass sie das Leben empfangen, das Gott ihnen verheißt. Amen. Wir wollen jetzt zum Schluss noch eine Zeit des Gebets haben. Es wäre schön, wenn Einzelne laut, kurz beten und der Thomas wird dann die Gebetszeit noch abschließen.